Vor dem Gang unter den Weihnachtsbaum servieren wir euch nochmals ein Après-Ski. Grüß euch miteinander. Selbstverständlich tun wir heute in erster Linie Männerrennen im Südtirol und Frauen Wettkämpfe in Val d'Isère aufarbeiten. Ich mache das mit einem Mann, der bis zum letzten Freitag nicht gewusst hat, wer der Jan Zabis dran ist. Bernhard Russi.
Ja, das heisst es. Nein, ich darf nicht intervenieren. Nein, ich gebe das zu, selbstverständlich. Ich habe den Namen, glaube ich, schon gehört, aber er ist mir einfach noch nie aufgefallen. So, von den Resultaten oder so. Er hat ja Haufen andere, die man verarbeiten muss. Und selbst dann, als er da mit Grün zu der letzten Zwischenzeit kam, habe ich gesagt, das ist keine Chance.
Also für alle, die es nicht gesehen haben, wir reden vom Mannen-Super-G, auf der Saslong, wo der Marco Odermatt bis zur Startnummer 29 geführt hat. Und dann ist eben der Jan Zabis dran gekommen, aus Tschechien.
Genau. Was man einfach vorneweg, was man einfach immer muss aufpassen und immer muss bereit sein, dass halt gleich noch etwas passiert.
Vor allem auf der Saslong, oder? Das haben wir ja beim letzten Podcast gesagt, oder? Ja,
das kennen wir aus der Geschichte.
Nie hat es mehr höhere Nummern gegeben, die gewonnen haben.
Ja. Aber du hast recht, ich habe ihn nicht gekannt und bin überrascht gewesen. Vor allem, dass es eben heimgefahren hat. Oder? Ich meine, dass es Streckenteile gibt, die schneller sind. Und er ist von seiner Postur her schon gemacht für Saslong. Mhm. Er ist nicht gemacht für Kitzbühel, glaube ich nicht.
Aber er hat natürlich schon davon profitiert, dass er das bessere Licht in dieser Saslong hatte, ja, als beispielsweise der Marco Odermatt mit der Startnummer 8.
Ja, Startnummer 8 ist auf der Saslong eine gefährliche Nummer. Du hast nicht die spurlose Piste. Also weißt, du kannst natürlich auch sagen, wenn du das 1, 2 und das 3 hast, da hast du noch keine Rillen und so, ist alles sauber. Aber das 8. ist etwa 10 Minuten bevor die Sonne in die Saslong kommt. Die Sonne kommt meines Wissens aus den Erfahrungen bei 13, 14 dort umeinander.
Ja, also wenn der Start ist am Viertel vor 12, dann kommt die Sonne irgendwie am 20, ab 12, halb 1, so in diesem Bereich. Und darum hat der Marco Odermatt den Vorschlag gemacht, wir sollten doch einfach auf dieser Saslong eine halbe Stunde später starten.
Ja, ich gehe da
wieder ein. Fairer, oder?
Ja, ich unterschreibe das. Es gibt ein kleines Aber. Man hat die Sonne im Griff. Aber man hat das, was passiert, und niemand mehr so richtig ganz genau kann erklären, was passiert, ist die thermische Wind, die unten raufkommt. Das ist ja logisch, wenn die Sonne scheint, dann wird die Luft erwärmt, die fährt dann versteigen. Folglich hast du durch den Kanal zurück, also über Kamelbuckel, all das ganze Zeug dort hinten, hast du in einer gewissen Phase einen leichten Gegenwind, wo irgendein aufhört. Und ich habe es noch nicht herausgefunden, wenn. Niemand hat mir das erklären bis jetzt. Er hört dann irgendein auf. Und darum haben wir in der Vergangenheit immer die 40er, 50er Nummern. Brutal heikel für das Resultat. Also, Gröden darfst du nie neben einem 30er ein Bier holen im Kielschrank. Das darfst du nicht, da musst du dranbleiben.
Es ist ja nicht die einzige.
Vom Zuschauer, nicht vom Fall.
Ja, ist klar, ich habe verstanden. Es ist ja nicht die einzige hohe Nummer, die zugeschlagen hat an diesem Wochenende auf der Saslong. Und ich frage dich jetzt, wer war für dich der Mann von dieser Woche gewesen? Von dieser gröden Alt-Abadie-Woche?
Ich nenne ihn einfach so, wie wenn es mein Kumpel wäre. Der Alessio.
Miciano.
Ja, der Alessio Miciano.
Der vor dieser Woche ähnlich wie beim Zabistran oder auch nicht gewusst
ist. Ja, ich komme mir vor, wie in der katholischen Kirche, wenn am Samstag musst du beichten und sagen, was du nicht gewusst hast und was du nicht gemacht hast. Nein, ich habe ihn nicht. Gut, jetzt klar, über die Rennen, was der dort gezeigt hat, ist für mich schlichtweg genial.
Mit Startnummer 43 in der Originalabfahrt auf Platz 5 gefahren.
Jawohl, wobei der Platz 5 ist für mich nicht einmal so wichtig. Auch die Zeit ist vielleicht nicht so wichtig. Was mir extrem gefallen hat, die Art und Weise, wie der junge Bursch die Abfahrt im Griff hat, wie der Ski fährt. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich wäre nicht überrascht, wenn ich ihn kennenlerne, dass ich einen ganz ruhigen, geerdeten, jungen Sportler kennenlerne, der nie übertreibt, der einfach die Sachen im Griff hat und vielleicht auch noch ein bisschen ein Gefühl hat für eine schöne Fahrweise. Ich könnte mir noch vorstellen, dass er daran denkt, ich muss dann über den Sprung sauber gehen, weil da unten rechts hat es einen Fotograf und ich will eine schöne Foto für ihn.
Das meinst du jetzt nicht im Ernst?
Doch, das meine ich im Ernst, weil ich aus eigener Erfahrung reden kann.
Also was definitiv zutrifft, das sagt er ja selber die Ruhe. Er sagt immer, er habe die Ruhe geerbt von der Mutter und das Talent, um sich auf etwas richtig zu fokussieren, vom Vater. Sein Vater, der ein Sternenkoch ist, oder, wo ja. Der Leue in Bubiken führt. Ich habe dir das sehr
das
ans Herz.
Das musste ich googeln, aber oder? Ich weiss es jetzt auch. Ja.
Ja. Ja. Geh mal mit der Mari dort essen. Ich lade dich sogar ein dorthin. Also es ist wirklich... Ich lade euch ein dort. Wow. Ja, es hast du verdient.
Wow, danke vielmals.
Oder? Du lässt mich dafür nachher zum Mittag in der Sonne ein. Oder? Das, ist, das ist der Deal. Nein, wirklich exzellent. Und ich meine, Alessio Miciano ist sein 7. oder sein 8. Weltcup-Rennen gefahren.
Ja.
Und die Reife ist schon sehr, sehr außergewöhnlich.
Ich glaube, jetzt ein Jahr im Weltcup, gell?
Also er hat sich, letztes Jahr hat er punktuell ja, ein paar Weltcup-Rennen gefahren.
Ich habe auch nicht vergessen, dass er sich über
Europa er ist zweit geworden, ja, ja. Europa
Cup. Das ist natürlich schon auch ein Ausweis. Das ist ein Ausweis, ja. Genau.
Wobei, du weißt es, im Europa Cup hast du irgendwelche Autobahnen auf der Abfahrt. Du hast ja. nicht wirklich technisch anspruchsvolle Abfahrten mit weiten Sprüngen, wie du es in Gröden hast. Das ist natürlich schon ganz eine andere Kategorie.
Mhm. Es hat Jahre gegeben, wo Gröden auch in einer Autobahn war, aber
das
ja Jahr,
nicht.
Muss man sagen, ist sie hochstehend. Fantastisches Rennen. Mhm. Mit wahnsinnigen Situationen, also Abfahrt und Super-G natürlich. Mhm. Und ich glaube, wir sind eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen. Wenn ich sage «mir», dann sage ich der Abfahrts- oder der Skirennsport. Es hat zwei, dreimal ganz böse rauskommen.
Es hat ziemlich Straub verwutscht der Müller.
Müller, ja.
Er ist allerdings der glimpflich davon gekommen bei diesem Sturz auf den Kamelbuckel. Ich würde auch sagen, wegen dem Airbag. Also hat irgendwie Rückenprellungen
und
zwei Zähne rausgeschlagen. Und dann hat ja der grosse Sieger in der Abfahrt, in der Originalabfahrt, der Franjo von Almen, der hat sich von Beat Feuz nach dem Rennen ein paar kritische Worte müssen anhören, was die Springerei anbelangt. Ich meine, er ist in Super-G, in Biberkrieg im Super-G ist er abgeflogen, dann in Gröden beim Super-G bei der zweiten Mauer oder bei der ersten Mauer. Oder? Ist er dort gestürzt, hat er noch gröberen Sturz können verhindern, dank seinen extremen koordinativen Fähigkeiten. Und in der Abfahrt war es bei der zweiten Mauer auch wieder extrem eng. Siehst du, der Beat Feuz sagt, wenn er nicht über Bücher geht diesbezüglich, dann kommt er nicht so guten Weg,
der
Wind.
Ja, da hat der Beat absolut recht. Es gibt niemanden, der dir sagen kann, nein, er soll weiter so fahren. Also, er muss über die Bücher, er wird sicher selber auch über die Bücher gehen. Wo ich ein bisschen auch wieder ein Aber bringe, ich sage nicht, dass der Franjo kein guter Springer ist. Im Gegenteil, er ist ein hervorragender Springer. Weil er ist meistens, wenn er den Sprung richtig macht, dann ist er in der perfekten Position. Und wenn er kein hervorragender Springer wäre, hätte er sich aus diesen Situationen nicht können retten können. Dann wäre er sehr nicht zu Boden. Also er ist sich gewöhnt, hoher Luftstand und alles zusammen. Was gefährlich ist, ist seine Fahrweise, seine Angriffslust. Er hat die Tendenz, dass er einfach bis zum allerletzten Hundertstel Sekunde den Druck auf den Ski behaltet, wenn ein Sprung kommt. Also dort die Einfahrt Mur, wo er, ja, ich weiß auch nicht, zwei Stockwerke hoch dahergekommen ist, das ist nicht, weil er nicht richtig gesprungen ist, sondern weil er einfach den Druck zu lang gehabt hat und am Schluss vom Sprung noch ein bisschen zutun. Also das heisst, nur etwa 1-2 Meter Linie gewinnen, das ist in der Abfahrt einfach. Das ist einfach extrem gefährlich. Mhm. Das ist aber nicht nur beim Franjo so, sondern ich habe das Gefühl, ganz allgemein in diesen Nummern 1 bis 30 oder vielleicht, weiter hinten, man hat im Moment ein bisschen Vorsicht verloren. Man ist vielleicht zu mutig und es ist immer so, es gibt immer die Phasen in der Abfahrt, oder, wo wieder alles zusammen oben runterkommt. Jetzt wird man wieder vernünftig, jetzt geht man wieder holen. Jetzt geht man nicht in den Hockey über die Sprünge, sondern tut sich richtig vorbereiten. Und dann kommt der Moment, wo alles gut läuft, dann wird wieder enger gefahren, dann wird wieder direkter gefahren, wird wieder eine direkte Linie gefällt. Das ist so ein Auf und Ab. Da muss man, muss man schon vorsichtig sein dabei, vor allem bei den Jungen.
Aber es geht ja eigentlich gar nicht anders, weder die extrem enge, direkte Fahrweise, wenn du vorne einen Marco Odermatt hast, wo der Maßstab so extrem hoch ansetzt?
Nein. Ich meine, es gibt die Mehrheit oder fast, ich würde sagen, 90%, die müssen nicht an Marco denken. Oder die müssen nicht an ihn denken. Oder müssen nicht an ihn anschauen und sagen, wie kann ich den schlagen? Ja. Sondern es ist klar, er ist ein Vorbild, wie man kann fahren kann. Das sind ja die Sarrazin und der Kill, die haben ja das eigentlich ausgelöst. Mhm. Die ultimative Angriffslust. Und der Marco hat es dann nachgemacht, weil er es halt eben kann.
Also der Marco hat es vor dem Sarrazin gemacht. Der Sarrazin hat Mass genommen am Odermatt.
Ja, das lassen wir jetzt mal einen Schluss stehen.
Ja. Aber eben, ein Franjo von Almen, der hat ja logischerweise, oder, der hat das Potenzial, um mit dem Odermatt mitzuhalten. Aber wenn er ihn schlagen will, dann muss er eben Sachen ausprobieren, die außergewöhnlich sind.
Ich meine einfach, wir haben hinten dran mit der Nummer 30, 40 auch Fahrer gesehen, die zu direkt oder den Sprung nicht richtig gedrückt haben oder nicht richtig angegangen haben, wie man einen Sprung müsste. Mhm. Das Thema meine ich einfach.
Okay. Also du meinst schon, dass man beispielsweise vor diesen Kamelbuckeln, die das ja extrem weit gegangen sind, wo man ein paar gröbere Abflüge gesehen hat, dass man vielleicht dort vorher müsste das Tempo ein bisschen drosseln, das sauberer abziehen.
Ja, genau. Also ich meine, ich lasse es hat ja jeder ein bisschen seine eigene Theorie.
Ja.
Ich habe meine eigene Theorie, ist, wenn ein grosser, schwerer Sprung kommt und ich genug Tempo habe, dass ich bei dem Sprung eigentlich gar nichts mehr machen muss, sondern dass ich weiss, mit diesen 125 Stundenkilometern, wenn ich dort komme und einfach ruhig bleibe, dann reicht das genau bis über den dritten Punkt.
Ja.
Ist das ganz, ganz gefährlich, weil ich keine Bewegung im Körper
habe. Du bist passiv, oder?
Ist passiv. Ja. Ich hätte lieber, wenn man auf die Kamelbuckel nur mit 100 kommt oder vielleicht sogar mit 95 und dann richtig muss abspringen, dass man die Länge hat, dass man drüber kommt. Weil sobald ein Skirennfahrer muss abspringen, hat er Druck, einen Paralleldruck auf den Ski und er springt gerade ab. Er springt in die Höhe ab. Er springt nicht in die Weite ab, sondern er braucht Höhe. Und mit dem Absprung hat er automatisch die richtige Stellung in der Luft. Mhm. Ich habe noch nie einen gesehen, der richtig abgesprungen ist, dass der irgendwie eine Rücklage bekommen hat, wie der Müller das bekommen hat. Der Müller kann nur in die Rücklage kommen, weil er passiv über einen Sprung geht. Und dann sind wir mit 125 km pro Stunde. Dann ist der Gegenwind so stark, dann liegt Unterluft bei der Ski, dann hat es die schon. Mhm. Und ich sehe die eigentlich lieber, dass jemand beim dritten Kamelbuckel, sagen wir, einen Meter oder zwei zu kurz ist. Und halt klar, dann schlägt er auf den Buckel auf. Aber der Aufschlag auf den Ski mit den Stossdämpfer, Knie, Hüfte, Rücken ist besser oder weniger hart und weniger gefährlich, sagen wir jetzt einmal, als wenn einer auf dem Rücken landet, auf dem Buckel. Mhm. Aber das überlasse ich anderen. Das ist ganz klar. Einfach meine Theorie.
Ich muss jetzt einfach gleich sagen, Stefan Eichberger, das österreichische Top-Talent, Top-Speed-Talent, wo in Nordamerika sehr stark gefahren ist, hat sich im Training auf dem Buckel das Kreuzband gerissen.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob es genau auf dem Buckel ist oder ob es nachher der nachfolgende Sturz war. Das weiß ich nicht.
Nein, ist nicht gestürzt. Nur in der Landung. In der Landung hast du nicht können sehen. Es ist ein Training gewesen, wo nicht übertreibt ist. Lieber der Bilder die Umstände. Oder?
Ja gut.
Aber es kann ja immer dumm gehen bei der Landung, oder? Das.
Ja.
Gehen wir von Gröden übers Joch, Alta Badia. Riesensalon und Slalom. Marco Odermatt hat dort die letzten Jahre dominiert. Jetzt hat er eine super gröde Woche gehabt. Konstanter geht es nicht mehr. Er hat die verkürzte Abfahrt gewonnen. Er war zwei im Super-G und zwei in der Originalabfahrt. Ist dann in diesem Riesensalon in Alta Badia ist seine Siegesserie gerissen. Ich behaupte, es ist ja darum gerissen, weil er ein Speed-Rennen in Gröden mehr hatte in den Beinen als in den letzten Jahren. Und beide Läufe waren extrem drehend in Alta Badia. Also ich sage, in einem frischen Marco Odermatt kannst du von der Kurssetzung her tun, was du willst.
Ja,
alles.
Ja.
Aber mit dem extremen Pensum in Gröden in den Beinen, nachher in Alta Badia zwei so drehende Läufe. Das war suboptimal für den Marco, oder siehst du das anders?
Ich habe nicht live geschaut, muss ich sagen. Ich habe mitbekommen, dass der Marco...
Wieso nicht? Ich habe dir gesagt, du sollst den Riesenslalom genau anschauen.
Ich habe dann den Hack.
Dass du anständig kannst Auskunft geben.
Aha. Du hast keine Angst, ich habe ihn schon angeschaut. Okay. Nur, was ich wollte sagen, ich habe gehört, dass der Marco Zeit verloren hat. Mhm. Ziemlich viel im ersten Lauf. Und habe es nachher angeschaut. Mhm. Und natürlich mit dem Wissen, dass er Zeit verloren hat, habe ich von Anfang an gesagt, das ist nicht der Marco. Mhm. Da hat mir die Spritze kein gefehlt. Die letzte Überzeugung oder der letzte Wunsch, dass er das Rennen gewinnen will, das hat mir irgendwie gefehlt. Mhm. Im zweiten Lauf war es ein bisschen besser gewesen, aber es hat dann in den Detail gefehlt. Und ich gebe dir absolut recht. Ich meine, 3 Speed-Events in Gröden plus Trainingsfahrten, das ist nicht nur physisch eine grosse Herausforderung, sondern auch psychisch. Ich meine, du musst dich zuerst befassen mit dem, mit diesen Sprüngen und das geht an keinem spurlos vorbei. Das ist so. Also von dem her gesehen kann man sicher mildernde Umstände haben. Wobei, wir müssen ja schon auch ein bisschen realistisch sein.
Ja,
jetzt reden wir schon von einer Niederlage. Ja. Und der Marco ist 6 geworden. Nein, wir.
Ich
meine die anderen.
Ja, was ich völlig gaga finde.
Ja. Nein, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber der Marco kann nicht zufrieden sein mit einem 6. Rang. Also muss man nur ins Gesicht schauen. Das ist auch logisch. Er ist ein wilder Stier. Er will alle Rennen gewinnen und das ist auch gut. Das wird auch wieder kommen. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken.
Ich auch nicht. Das Rennen hat gewonnen, der Riesenslalom, der Marco Schwarz. Rund 2 Jahre nach seinem Kreuzbandriss, den er erlitten hat, dort bei der Abfahrt in Bormio, ist für dich der Marco Schwarz wieder genauso überzeugend, wie er es der war, unmittelbar vor dem Kreuzbandriss.
Ja gut, ich meine, wenn einer Alta Badia gewinnt, dann ist er schon am richtigen Ort. Allerdings darf er natürlich im Slalom nicht so raus, wie er dort raus ist. Oder? Darum würde ich jetzt sagen, nein, er ist noch nicht ganz genau dort.
Aber ich verstehe sowieso nicht bei ihm, warum dass er den Slalom nicht fallen lässt. Ich meine, er ist definitiv, meines Erachtens, ist er jetzt stärker im Riesenslalom, im Super-G. Und meines Erachtens würde er gescheiter wieder die Abfahrt mitnehmen und das Slalom weglassen. Was bringt ihn mit?
Vergiss nie, von wo er gekommen ist.
Ja,
er ist vom Slalom gekommen.
Und ich meine,
ich weiss nicht, wo er gelandet wäre.
Der Latze Schüss ist auch vom Slalom gekommen, oder? Und ist irgendwann einmal ein grandioser Speed-Spezialist gewesen.
Ja, weil er so viel zugelegt hat, dass er nicht mehr um die Stangen herumkommt.
Beat Feuz, oder? Am Anfang war er in Juniorenzeiten auch mit dem Slalom und dem Riesen am stärksten gewesen.
Wolltest du weitermachen in der Aufzählung? Nein. Libanesische Meister haben wir auch schon in der Schweiz, oder?
Ist das so?
Und das sind nachher Abfahrer geworden.
Bernhard Russi.
Nein!
Das 1900. In welchem Jahr bist du Libanesische?
69, ja. Wo bin ich hängen geblieben? Aha, der Schwarz.
Du hast mir
ich gesagt, glaube, der Schwarz, wenn er den Fell.
Wo der Marco Schwarz herkommt, oder?
Ja, genau. Wenn er nicht rausgeht, wo ist er? Top 10, oder? Dann ist er best in Österreich.
Knapp. Ja.
Ja, aber er ist Top 10.
Ja.
Im Slalom.
Ja.
Im Slalom, wo er sehr gemächlich gefahren ist. Mhm. Also, gemächlich. Mhm. Einfach die ersten, sagen wir, die ersten 5-6 Tore, wo man schon ein bisschen rasanter drin hat. Und der ist recht gut Slalom gefahren. Ich bin nicht einverstanden mit dir, dass er den Slalom lockieren soll. Überhaupt nicht. Er hat das Slalom-Gen in seinem Kopf. Er braucht unter Umständen die engen Kurven auch für die engen Riesenslalom und so weiter. Eins hilft das andere.
Ja,
und der Super-G hilft ihm natürlich im Riesenslalom von der Speed her.
Aber weißt du, Bernhard, er liebäugelt ja wieder mit dem Gang auf die Abfahrt. Und ich sage einfach, 4 Disziplinen in der heutigen Zeit, das kann nicht gut gehen.
Doch, es geht gut, wenn man dann oftmals vernünftig wird. Und du hast vorher Norweger erwähnt. Die haben dann hier und da gesagt, wisst ihr was? wir lassen das nächste Wochenende aus. Ja. Wir gehen heim Weihnachten feiern und verzichten auf Formel. Ich weiss nicht, ob sie das gemacht haben, aber ab und zu, oftmals, haben
doch,
die entschieden.
Doch, gemacht.
Und jetzt machen wir eine Kunstpause, obwohl der Kalender weitergeht. Mhm. Wenn man 4 Disziplinen fährt, dann muss man das wohl oder übel. Muss vielleicht sogar der Marco Odermatt da und dann einmal überlegen, ob er jetzt nicht etwas lockieren soll.
Wieso? Der funktioniert ja. Der ist ja super konstant.
Ja, nein, die Abrechnung kommt natürlich erst am Schluss vom Winter. Und wir haben noch Olympische Spiele, auch noch, wo rein psychologisch halt einfach schon eine Stufe höher sind, aber als einfach jedes Wochenende das Weltcuprennen.
Also das heisst, im Klartext, du würdest einem Odermatt jetzt empfehlen, vor den Klassiker im Januar Adelboden, Wengen, Kitzbühel, dass er jetzt beispielsweise den Super-G Livigno draussen lässt, der noch im alten Jahr kommt.
Zum Beispiel?
Ja.
Ich weiss nicht, ob es das der richtige Moment ist. Also, da muss man ein bisschen die Zwischenphase ein bisschen anschauen. Aber irgendetwas, ich wäre nicht überrascht, wenn er würde sagen, hör, wisst ihr was, ich brauche jetzt einfach ein paar Tage mehr. Das haben andere auch gemacht. Also, ich mich erinnere mich weit zurück, 1968. Jean-Claude Killy ist vor den Olympischen Spielen in Grenoble eine Woche lang in Saint-Tropez gewesen. Kein Schnee, kein Training, kein nichts. Gut, sind natürlich Welten, das ist mir schon klar. Aber es hat immer wieder Athleten gegeben. Und meines Wissens sogar der Bodie Miller hat das 2-3 Mal gemacht, dass er einfach oft mal ein Wochenende lockieren lassen
hat. Aber siehst du bei Marco, hast du irgendein Indiz, wo du das Gefühl hast, jetzt würde ihm die Pause wirklich gut tun, jetzt braucht er die Pause?
Also er hat sie sicher vorgestern gebraucht.
Mhm.
Nein, im Nachhinein ist man immer schleier, das ist doch klar. Mhm. Er ist in einer hervorragenden körperlichen Situation. Also er ist zweg. Er ist auch einer, der nebendran nicht zu viele Sachen macht, die schaden könnten. Mhm. Er lebt weiter und das finde ich eigentlich gut. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, absolut, er muss jetzt das. Nein, aber ich wäre nicht überrascht, wenn er irgendeiner sagt, hey, wisst ihr was? Jetzt nehmen wir mal einiges Rennen raus.
Also eine andere Variante wäre Super-G in Kitzbühel, den er weglässt. Ich meine, der Abfahrtsieg fehlt ihm noch. Der Super-G hat er schon gewonnen. Letztes Jahr.
Du solltest Coach sein von ihm. Hä? Ja, du solltest eigentlich Coach sein. Ja, wieso? Auf den Gedanken bin ich jetzt gar nicht gekommen.
Ja, darum bringe ich dich jetzt drauf.
Ja.
Hä?
Wirklich? Ich meine, es ist ein brutal schwerer Super-G.
Mhm.
Es hat eigentlich mit Super-G nichts zu tun. Oder es ist eine vierte Abfahrt oder eine dritte Abfahrt, wenn du so willst. Ja, könnte eine Idee sein.
Und du verlierst bei dem Super-G Kitzbühel, wenn du dort wie nach letztes Jahr das gewinnst, am Abend das ganze Rössli-Spiel mit Siegerzeremonie, die in Kitzbühel ausdehnter ist als andere.
Haben wir ja gehabt.
Studio.
Eben, haben wir ja schon gehabt. Und es ist nicht nur das Drum und Dran, sondern es ist die innere Spannung. Es ist das Gefühl von dem Rennen. Du gewünschst den Super-G und jetzt, Gott verdammt, jetzt muss ich noch einmal, oder? Hingegen, wenn der Super-G gar nicht stattgefunden hat, dann kannst du dich voll konzentrieren auf den Punkt, den er wirklich erreichen will. Da verliert er nichts. Da wird er nichts verlieren. Und die 100 Punkte, die er natürlich ja, mit der größten Wahrscheinlichkeit auch holen. Es kann aber auch 80, kann aber auch 60 oder 50 sein. Die fehlen ihm am Schluss nicht.
Gut, er ist ja im Gesamtweltcup schon wieder so weit vorne. Beat Feuz hat ja gesagt, wenn der Odermatt jetzt bis im Februar Weltcup-Pause machen, wäre er im Februar wahrscheinlich immer noch Leader, oder?
Ja, auch das kann man erst nachher bestätigen.
Gut. Loic Meyer, ich meine, du hast ja im letzten Podcast hast ordentlich gepupet, oder? Wo gesagt hast, Feuz und Gisin und Neureuther haben keine Ahnung, oder? Dass der Neureuther in Val d'Isère nicht in der Top 5 kam, ist es Slalom, weil da haben sie ja wie gemacht für eine Loic. Und jetzt Alto Badia, der ist es Slalom, wäre ja eigentlich auch wie gemacht für ihn. Aber ist relativ weit vom Podest weg.
Aber Val d'Isère hat ja schon gestummen, oder?
Ja, Val d'Isère Ja, tatsächlich, oder? Reüssiert.
Ja,
nein. Rein vom Hang her, ja, müsst ihr ja auch in diesem Riesenslalom in Alta Badia reüssieren.
Ja.
Ist gemacht für ihn, eigentlich.
Ja, ja. Aber ich habe nicht an Riesenslalom gedacht, ich habe an Slalom.
Ah, natürlich, ja, ja, genau, genau. Oder? Aber der super flache Slalom, oder? Wo ihm ja eigentlich weniger entgegenkommt. Oder dort hat er das Podest gemacht.
Ja, trotz allem. Ich bin eigentlich überrascht, dass es gleich noch geklappt hat. Also ganz kurz, fantastisch ein erster Lauf, dass er wirklich vorne dabei ist. Mhm. Jetzt muss ich ehrlich sein, habe ich den zweiten Lauf gesehen und auf einmal sehe ich die ersten kommen. Ich denke, das darf ja nicht wahr sein. Es hat einen Schweizer gesteckt.
Sie sind ewig Trainer, der Julien Meunier.
Ja, das hat er gesteckt. Es hat er die letzten 25 Sekunden geht es eigentlich nur noch Pfeife gerade oben runter. Fast die Hälfte vom ganzen Slalom ist etwas, wo ich nicht sagen will, wo gegen den Meier gesteckt ist. Aber es ist definitiv nicht für den Meier gesteckt.
Aber ich glaube, was ich meine? Ja, aber also er ist heute Punkt Bernhard. Erstens ist er dort von den Top-Shots dort unten der schnellste. Er macht ja am Steilhang, oder macht er den Fehler. Und der Dumme, der rettet sein Podest. Und zweitens glaube ich schon, dass sie das im Training explizit trainiert haben. So.
Okay.
Ich kann dich nicht überzeugen. Ich spüre es.
Nein. Also du musst mit mir einig gehen. Wenn der Meier an einem Ort besser ist als die anderen, ja, dann ist er wo besser?
Im stark drehenden, technisch sehr anspruchsvollen Element.
Danke vielmals. Genau das. Und wenn's Theorie von seinem Kurssetzer kann sein, der Meier ist an der zweiten Position. Ich setze oben 20 Tore, die stark dreht, dann hat er aufgeholt und unten mache ich etwas, das er nicht mehr verlieren kann. Mhm. So ist die Rechnung auch aufgegangen schlussendlich, muss ich sagen. Aber nehmen wir jetzt an, was wir eigentlich... Er hat ja
also,
der Fehler ist mir ja passiert,
ja,
oder?
Ja.
Und ich bin eigentlich richtig froh, dass ihm solche Fehler passieren.
Wieso?
Weil das heisst, der Meier ist ein bisschen mehr zurückgegangen in seiner Position. Und in dem, dass er, wir haben ja auch das letzte Mal, aber das vorletzte Mal darüber diskutiert, dass Meier ein bisschen zu viel vorne ist, dass viel Druck auf der Spitze ist. Und wenn du zu viel Druck auf der Spitze hast, dann kannst du nicht stoßen, oder? Dann hast du die Beschleunigung aus dem Tor nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass er ein Mühe weiter hindern ist. Darum ist er zurückgekehrt. Aber das ist ja ein Beweis von dem, dass er vielleicht sogar probiert. Ich habe nicht geredet mit ihm, ich weiß es nicht. So weit würde ich auch nicht gehen. Aber es hat danach ausgesehen, dass er eher parat ist, dass er den Schwung laufen lässt, dass er den Schwung nicht absticht. Und darum ist der Fehler passiert. Wenn er das nicht macht, wäre er vielleicht bis dahin gar nicht so schnell gewesen. Mhm. Jetzt komme ich zur Kurssetzung. Er hat ja den Fehler gemacht, haben wir gesehen, und ich würde jetzt behaupten, ich weiß auch nicht, da verliert er eine halbe Sekunde sehr wahrscheinlich, wie viel auch immer.
Der McGrath oder nimmt ihm dort etwa 6 Zentel ab.
Das war fast eine halbe Sekunde gewesen, oder ein mehr, gell?
Ja.
Also nicht wieder
weg.
Aber jetzt, klar, kommt nachher der untere Teil, wo der Meier übrigens zusammenzählt, von der letzten und von der zweitletzten Sektion. Mhm. Drittschnellste war. Mhm. Aber das ist einfach gerade
aber schneller als der McGrath und der Noel.
Ja, aber schneller, Moment, das sind 3, 4, 5 Hundertstel alles zusammen. Die sind hinter ihm. Mhm. Maximum 7, 8 Hundertstel. Das ist nichts, wenn du nur denkst, dass die Hundertstel entstanden sind aus einer Handstoppung. Also ich würde da nicht allzu genau gehen. Immerhin...
Das hast du scharf kritisiert, oder, in unserem Vorgespräch. Dass du in diesem Alta Badia oder irgendwelche Rentner hast.
Gut, das ist eine Randnotiz. Das ist eine Randnotiz. Ich verstehe nicht, dass man in der heutigen Zeit, wo man alles machen kann, noch Leute am Pistenrand haben, 4, 5 Leute, die auf eine Stoppuhr drücken müssen, ja, müssen konzentriert sein während 1,5 Stunden. Mhm. Das ist eine verdammt schwierige Aufgabe. Allein, wenn du nur einmal das musst, dass du auf ein Zehntel genau ankommst, ist das schon eine grosse Leistung. Und wir reden nachher von Hundertstel. Oder? Mhm. Was ich auch wollte sagen ist, der Fehler ist ihm passiert, aber jetzt ist unten nichts mehr gekommen, wo er den anderen etwas, ja, wirklich etwas abnehmen kann. Wo er den entscheidenden Sprung wieder nach vorne machen kann. Mhm. Das ist keine Kritik. Ich glaube, die Rechnung ist aufgegangen. Oder? Mhm. Er ist oben sehr gut gefahren, hat einen Fehler gemacht. hat ein bisschen zu viel Zeit verloren, dass es gleich noch reicht. Aber unten hat er nicht mehr verloren. Also er ist in dieser Partie, die ich eigentlich es kritisiert habe, ist er sehr schnell gefahren und sehr gut gefahren. Oder mindestens so gut wie alle anderen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Plasche genau so sieht wie du. Weiss er hat ja schon nach Levi oder hat er Kurssetzung von der Schweizer kritisiert. Oder? Ich meine, in Levi ist der Meijer nach dem ersten Lauf oder irgendwas.
Darf ich schnell etwas sagen? Ich habe es nicht kritisiert.
Nein,
ich habe es nur probiert. Meine Gedanken habe ich wollen bringen, oder? Und es ist, also,
du hast es im ersten Moment.
Im ersten Moment habe ich gesagt, ja, aber gut, Vertore, wenn ich an den Clément Noël denke, wenn der etwas hat, dann ist es gerade durch eine Vertikale durch. Und wenn er es normal fährt, kommt ihm keiner an. Oder?
Und der McGrath ist eigentlich gleich.
Ist gleich, genau. Ja. Also muss ich den letzten, nein, nachher hören wir auf, der letzte Teil. Wäre schön gewesen, wenn er dort noch etwas mehr zum Drehen gehabt hätte.
Dann
hat es noch einmal geklärt.
In Levi war es ja ähnlich gewesen. Dort ist der Loic nach dem ersten Lauf, irgendwie 10. oder 11. ist der einzige Schweizer, der noch aufs Podest kann fahren kann. Der Thierry Mene hat den zweiten Lauf gesetzt und ähnlich direkt gesetzt, wie jetzt das der Vigne gemacht hat. Im untersten Teil in Andamadia.
Es kann natürlich auch Theorie sein, dass sie analysieren und sagen, Burschen, wir haben in den letzten Jahren immer, wenn es gerade gegangen ist, in der vertikalen Leuk, du hast dort zu viel Zeit verloren, wir trainieren jetzt Bolzen. Das hat er ja bewiesen, dass er jetzt das hat. Aber du nimmst ihm, du kannst ja nicht beides. Du nimmst ihm halt einfach sein Filet weg, oder? Nämlich die engen Kurven. Und da kommt ihm keiner an. Also einfach Kompliment, was Meijer jetzt in den letzten Rennen geleistet hat. Ist super.
Jetzt muss man aber, da bist du mir gleich noch die Erklärung schuldig, warum hat es im Riesenland nicht richtig funktioniert, bin ich in Altabadia. Dort hat die drehenden Läufe
gehabt. Also eine einfache Antwort ist, ich habe das Gefühl, die Abstimmung hat nicht gestimmt.
Gut.
Weißt du, was ich meine?
Hast du gedacht?
Es ist Kaffee.
Ja.
Im Nachhinein kann dir niemand wirklich sagen. Klar, wenn man Fehler sieht, kann man über die Fehler reden. Aber so klare Fehler sind so kleine Hacker gewesen, so kleine, einfach der ganze Rhythmus hat nicht gestimmt. Es kann durchaus sein. Und das ist ja auch möglich, weißt du? Er hat ja nicht nur ein paar Ski. Und du musst dich irgendeinen entscheiden, welchen nimmst. Dann ist die ganze Abstimmung, scharfe Kanten, Schuhe und alles. Es sind so Haufen Sachen, wo in der ersten Kurve merkst du es. Oh. Das kommt nicht wie Kaugummi, sondern das ist wie irgendwie ein Kackerz.
Ja.
Und dann fährt es an. Oder?
Marc Odermatt hat ja auch gesagt, oder? Er hat beim Besichtigen hat er die Schneeverhältnisse falsch analysiert und hat sich im ersten Lauf für eine viel zu aggressive Abstimmung entschieden.
Echo.
Siehst du. Dangi Neff müssen wir noch das Wort verlieren. Der wird seine zweite Top-7-Klassierung in diesem Winter nach dem 5. Rang in Gurgel. Nur alle, die ein bisschen daraus kommen, sagen, der kann viel mehr. Oder? Und ich habe gestern auch im ersten Lauf macht er zwei Riesenböcke, ist trotzdem vor dem zweiten Lauf in einer super
Ausgangslage. Auch du hast ihn abgeschrieben nach diesen Böcken. Also ich habe ihn abgeschrieben. Das ist kein 15. mehr, nicht mehr. Das heisst, er hat eine unheimliche Grundschnelligkeit, eine gute Grundschnelligkeit. Jetzt, die Grundschnelligkeit haben ein Haufen Fahrer auch in der Vergangenheit gehabt, es wird immer wieder gehen. Ich glaube, ich kenne ihn zu wenig, es braucht einen gewissen Killerinstinkt.
Und Mensch, der fehlt ihm. Also Felix
Neuder,
er ist im zweiten Lauf ist er einfach nur runtergefahren.
Ja, unterschreibe überhaupt nicht, Entschuldigung, unterschreibe überhaupt nicht. Wenn er im zweiten Lauf einfach nur runterfährt, macht er die Böcke nicht.
Im zweiten Lauf hat er aber auch keine Böcke gemacht, er hat sie ja am ersten geschossen.
Hat er die am ersten gemacht?
Im ersten
Lauf. Habe ich den ersten nicht angeschaut? In dem
Fall?
Nein. Entschuldigung, ja, du hast recht. Du hast recht, ja. Genau.
Ja. Eben, Analyse Neureuther im zweiten fährt einfach super ab und nicht mehr und nicht weniger. Thomas Sikora hat es im ORF gesagt, wenn der ein bisschen pusht, dann gewinnt er das Rennen.
Pusht hat er ja. Im ersten Lauf.
Im ersten Lauf schon.
Dann lernst du natürlich daraus, wenn du sagst, wenn du pusht hast und solche Böcke machst, ich sehe sie jetzt wieder, dann musst du, das musst du analysieren. Oder der Trainer sagt dir auch, warum. Sagt, hey, Moment, Bursch, du musst das unter Kontrolle halten. Du musst die Spannung aufrechterhalten. Du musst mehr sein. Du musst mehr sein. Jetzt bist du oftmals viel mehr Jahr. Und dann geht es auch wieder nicht mehr. Die Mitte wird er noch finden. Ich bin sicher, dass Tanguy Neve demnächst irgendeiner vielleicht eben ein ganz grosses Rennen gewinnt. Und Qualitäten hat er, das, da müssen wir gar nicht mehr darüber diskutieren.
Und er ist jetzt auch kurz vor dem Sprung, nicht zuletzt, dank dem siebten Rang, oder, wo er jetzt wieder aufgefahren hat, es fällt ihm nicht mehr viel in die
Sitzungsgruppe rein. Ja. Und was das heisst, das wissen wir ja.
Genau. Wenn du nachher immer fixe Nummern zwischen 1 und 7 hast, ist eine andere Ausgangslage, wie wenn du in dem zweiten Gruppe...
Vielleicht sogar eins das 3 hast, oder? Weil das ist auch dort, das ist so, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Die Nummern 1 bis 7, das kann sich so stark verändern. Du musst dir vorstellen, der Druck, den die haben, auch wenn es eisig ist, oder weiss, das sind so 2-3 cm dicke Rillen. Mhm. Und wenn zwei Rillen nebeneinander sind, bricht dann so ein Teil aus und dann hast du dort schon eine Rille, die dich stört. Mhm. Also es ist nicht ohne. Mhm. Aber es gleicht sich dann alles immer wieder aus. Vor allem im zweiten Lauf gleicht sich es ja dann aus.
Mhm. Daniel Ju müssen wir noch ansprechen. Gestern ganz knapp sich qualifiziert.
Ungern, weil ich habe gar keine... Ich habe nur die generelle Antwort. Der Daniel Juhl hat es immer noch nicht geschafft, der, sagen wir, wenn wir dem den neuen Stil vom Slalom fahren, meine, die sind alle so geschlossen. Die sind ja Schuhe an Schuhe.
Also er fährt dir immer noch zu breit.
Er fährt mir immer noch zu breit. Jetzt ist es natürlich schwierig, dass du das, wenn er an die Weltspitze gekommen ist, haben wir immer noch gesagt, ein bisschen breiter fahren, ein bisschen mehr Karfen und weiter weg. Aber wenn man das hochrechnet, sagen wir, eine halbe Meter breite Skistellung und eine geschlossene Skistellung, müssen wir eigentlich einen ausrechnen, was das macht. Mhm. Weil du hast ja, deine Linie ist ja, sagen wir, 70-80% immer der Russenski. Mhm. Und der Russenski macht natürlich gewaltige Radien. Mhm.
Ich habe dir gesagt, du sollst das ausrechnen. Warum hast du es nicht gemacht?
Ich bin nie so gut in der Geometrie. Da gibt's, du musst mit Radius mal Pi und so weiter, das wird dann schwierig.
Ja.
Aber irgendjemand
könnte es als gelernter Hochbauzeichen.
Keine runde Häuserbude.
Also du hast das Gefühl, der Daniel Juhl ist zu alt, mit 32,
nein,
die Umstellung noch zu arbeiten?
Nein, überhaupt nicht. Über das Alter, man ist nie zu alt zum Skirennen fahren. Das haben
aber
wir
jetzt weißt, der Juhl hat ja mit seiner Technik viele Experten verblüfft. Und ich mag mich daran erinnern, selbst in diesen Rennen, in der Zeit, wo er noch Rennen gewonnen hat, hat der Blaschi beim Meijer immer kritisiert, oder, dass er zu breit fährt. Beim Juhl hat es aber mit dieser breiten Fahrweise funktioniert. Also es hat schon dann sind die meisten sind schneller gefahren.
Weißt du, wir müssen ein bisschen den Ton ein bisschen zurücknehmen, weil Madonna kommt dann wieder, gell?
Sie hängt.
Und Kitzbühel kommt dann auch wieder.
Oder Schlappmink kommt da.
Ja, aber und man hat sich von vorher gleich Gedanken.
Daniel, ja. Darum reden wir ja darüber.
Ja.
Warte ja von dir, dass du dir Gedanken machst. Ich sage dir einfach, der Speed stimmt gleich. Und im Gürtel ist er in der Top 7 gewesen, oder?
Mhm. Ja, absolut.
Oder im Gurgel wollte ich nicht sagen, nicht Gurgel. Der Gurgel hat den Mann bei dir, oder weil der Matten irgendeine
Linie gefahren
hat, entjumpfert, oder?
Ja, genau.
Im Gurgel, oder, ist er Top 7 gewesen. Also, und er macht einfach im Moment viele Fehler, oder? Aber der Speed, den hat er, habe ich das Gefühl.
Den hat er immer gehabt. Den Speed hat er immer gehabt, ja. Genau. Wie viel der Markenwechsel dazu beiträgt, wie viel du dich musst mit dem befassen, das ist schwer zu sagen. Wenn man zu viel überlegt, dann kann es ein Hindernis sein. Mhm. Wenn man eher so ein bisschen der Spielertyp ist und sagt, hey, ich habe jetzt so unterschrieben und ich habe jetzt einen Entscheid gefällt, ich kümmere mich nicht mehr darum. Mhm. Weil weißt du, den Ski auslesen, was für einen Ski nimmst du jetzt an diesem Slalom bei diesem Verhältnis, das musst du, das hätte er müssen auf den alten Ski, also auch auf diesen Ski. Das ist eigentlich die gleiche Herausforderung.
Wir einigen uns aber darauf, wir schreiben Daniel Juhl nicht ab.
Nein, das wäre ein grosser Fehler. Hier im Skisport, im Sport ganz allgemein, talentierte Leute nie abschreiben.
Ja.
Nie. Und er hat ein riesen Talent.
Sennheiser zu, oder?
Ja. Läuft nicht so, wie er
qualifiziert hat, oder?
Ja, läuft nicht so, wie er will. ich warte gerne darauf, dass es oft mal wieder Klick macht. Und dann kommt er mit der Nummer, dann ist er 28. Mhm. Und dann kommt er mit der Nummer 2 und dann leider eine Bombenzeit runter, wo halt einfach dann sofort das Top-7-Resultat sein kann.
Ob du willst oder nicht, ich weiss, du willst eher nicht, aber wir müssen noch über unsere Frauen diskutieren. In Val d'Isère, historisch schlechtes Ergebnis in der Abfahrt wie im Super-G. Abfahrt haben wir gehabt, Beste, zeitgleich Fluri und Durer auf Platz 18. Super-G, Mallory Blanc als beste 20. Jetzt, wenn ich so Zeitungen lese, dann führt man das zurück auf den Fall Michel Gisin. Sehr beliebt im Team, wo jetzt aber in St. Moritz schwer gestürzt ist. Alle sagen, die haben das nicht verkraftet. Wenn ich jetzt aber die Ranglisten anschaue vom letzten Winter, dann sehe ich, dass wir in drei Abfahrten ohne gut Berami und ohne Corinne Sutter, die im Moment fehlen, wären wir nicht in der Top 15 gewesen. Im letzten hätten wir niemanden in der Top 15 gehabt im letzten Winter. Mm. Also in Cortina war das, mm, in Garmisch und in Quidfeld in den Abfahrten und im Super-G in Cortina hätten wir ohne die zwei Teamleaderinnen niemanden in der Top 15 gehabt. Also ist nichts Neues.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das Problem, also es ist ja kurz erklärt, es sind zwei Sachen. Es fehlen uns in erster Linie Lara Gut und Corinne Sutter.
Ja.
Wenn wir von der Speed reden.
Michel Gisin hat ja schon im letzten Winter keine gute Saison gehabt. Nur vereinzelt top.
Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Weißt, ein Unfall, so ein Ausfall, klar, das bleibt bei den anderen schon auch hängen. Vor allem bei den Jüngeren. Gleich also den Jüngeren, bei denen, die müssen in die Lücken hineinspringen. Die können ja nicht von 0 auf 100 anders sein oder besser sein, sondern die sind das, was sie sind.
Ja, aber jetzt haben wir routinierte Athletinnen oder in dieser Mannschaft. Ich rede hier auch von der Joana Halen, Priska Minghofer, oder, wo im letzten Winter auch ein paar Mal in der Top 15 war. Der kommt jetzt aber im Moment gar nicht.
Ja, gefährlich ist, dass man dann auf Ausreden sucht, oder, ja, und sagt, weil die fehlen, sind wir jetzt im Nationenklassement bei den Frauen, was jetzt sind wir Dritte, oder? Mit irgendwie, ich weiß auch nicht, wie viel Punkte Rückstand. Wo die Lara Gut, ich glaube 600 Punkte Rückstand, wo die Lara Gut allein eigentlich schon gut gemacht hätte.
Ja, ja.
Sei dahingestellt. Ich glaube, man muss richtig kritisch hinter, also nicht wir müssen ja nicht, aber Trainer und die ganze, ja, Teamleitung muss schon kritisch analysieren und nicht einfach der leichte Weg gehen und sagen, es ist halt normal, dass wir nicht da vorne sind, weil uns die zwei Topfahrerinnen fehlen, ja, in der Speed-Disziplin. Ja,
gut, ich glaube, der Beat Schuhr, der Cheftrainer, der macht das, der hat schon
erkannt. Ja, absolut. Es ist immer ein Unterschied, was man raus kommuniziert. Das ist genau gleich wie der Fußballtrainer, der nach einer 3-1 Niederlage am Mikrofon sagt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Finde ich eigentlich auch gut. Ja. Das können sie dann intern machen. Das
ist richtig, oder? Kann man in meiner Basis, legt man ja logischerweise in der Saisonvorbereitung.
Ja.
Viel korrigieren kann man jetzt ja während der Saison als Trainer nicht, oder schon? Also wenn du jetzt ein Frauencheftrainer wärst, was würdest du jetzt machen?
Also ich bin in meinem Leben nie Trainer gewesen, nie wollte Trainer werden, weil ich weiss, ich wäre kein guter Trainer.
Wieso nicht?
Nein, ich wäre es ehrlich gewesen. Mhm. Ich wäre eben nicht einer, der nach dem Match gesagt hätte, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sondern ich würde dann gerade so von da anfangen.
Macht ja aber der Roland Assinger bei den Österreicherinnen auch. Darum ist er auch von einem oder anderen nach der letzten Saison Kritik geraten. Aber der Erfolg gibt ihm eben eigentlich recht.
Ja.
Also es geht schon mit
zu deiner Frage, was kann man machen? Ja. Du kannst kurzfristig, musst nicht probieren, Technik zu ändern. Ja. Materialmäßig, das ist, die kannst du nicht in einen Topf rühren. Die haben andere Philosophien und andere Praktiken und andere Erfahrungen. Materialmäßig ist immer etwas drin, das ist klar. Und das schwierigste Thema ist, glaube ich, schon gerade in der Speed-Disziplin, dass das im Kopf stimmt. Oder? Mhm. Jetzt, wie machst du das? Ich meine, du kannst nichts anderes als Du musst ihnen können vertrauen. Du musst sie aber auch wecken und sagen, ich muss einfach bewusst sein, was er macht. Oder das ganze Spiel oder die ganze Problematik mit der Gefahr, mit der Angriffslust, mit der Risikobereitschaft. Ich würde Folgendes sagen, ihr attackiert und je mehr ihr angreift, desto sicherer fahrt ihr Ski. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein Satz, der wirklich stimmt. Mhm. Also wenn man sagt, hey, passet dann auf, gehen vielleicht dort ein bisschen mehr holen, als wir gesehen haben, dann ist schon Fehlanzeige. Dann kann es nicht funktionieren.
Also die hat die letzte Überzeugung, die kompromisslose Angriffslust, die hast du vermisst bei unseren Frauen.
Aufgrund der Resultate, ja. Ja, weil ich würde jetzt mal eines sagen,
aber weißt, man kann ja auch schlechte Resultate haben, auch wenn man kompromisslos attackiert.
Ja, oder? Aber dann kannst du sagen, man hat es probiert. Ja. Kannst du sagen, man hat es probiert. Also all die Namen, die du vorher erwähnt hast, all die Frauen, die am Start sind, die haben ja bereits bewiesen, dass sie Talent sind, dass sie können Skifahren, dass sie Technik haben. Dass, die haben ja bereits ihr Resultat bewiesen. Ja. Jetzt müssen wir jede einzelne anschauen und das, ich glaube, da sind wir zu weit weg für das. Das war schon ganz nah dran.
Weißt du, was mir ein bisschen stutzig macht? Oder? Man hat den ganzen letzten Sommer hat man gesagt, Frauen wie Männer, niemand hat von den Trainingsbedingungen die beste, so eine gute Ausgangslage, wie wir Schweizer das haben. Wir haben das Zermatt. Wir sind die einzige europäische Mannschaft, die abseits von Südamerika im Sommer und im Herbst richtig Speed trainieren kann. Männer nutzen das aus, aber bei den Frauen ist das nicht der Fall.
Du meinst resultatmäßig?
Ja.
Also das Training nutzen wir ja auch aus, oder?
Die Art und Weise, wie die fahren.
Ja, ja.
Oder? Da sehe ich jetzt nicht, dass Frauen, die das Potenzial eigentlich hätten, dass die im Sommer wirklich hervorragende Trainingsbedingungen haben. Das sehe ich nicht in diesen Rennen.
Also wieder etwas, wo ich einfach muss den Joker ziehen und nicht kann wirklich im Detail antworten, weil um das zu beantworten, müssen wir beide dort oben stehen und sagen, wie sehen denn die Trainingspisten aus? Ja. Wie fährt man denn da? Hat man denn da Sprünge im Training schon, wo man sich grausen muss überwinden, dass man überhaupt rausgeht? Wie geht man ans Limit? Weil klar, der Aufbau ist wichtig, dass man das Vertrauen schafft. Aber gegen Ende von dem Aufbau oder von der Trainingsphase musst du auch im Training ans Limit gehen. Und ich kenne einige Trainer, die einfach das Limit nicht suchen, weil sie Respekt haben vor dem Sturz, Respekt vor dem Unfall, Respekt vor dem Ausfall. Ich kenne einige Trainer, die mir wortwörtlich gesagt haben, Sprünge im Training trainieren wir nicht.
Ja, aber das ist ja Katastrophe.
Ja,
das ist der Offenbarung.
Das sind dann die, aber das sind dann auch die, die sagen, ja, nein, man sollte keine Sprünge mehr haben, zum Beispiel in der Frauendisziplin. Jetzt gibt es halt Gleichsprünge und dann sind sie nicht parat. Also es sind aber nicht keine Schweizer gewesen, sondern vor allem Italiener, obwohl die ja gut dran sind, und Franzosen auch. Ist aber schon einige Jahre her. Aber das ist so ein bisschen Tendenz, du musst dir vorstellen, du bist ein Trainer und jetzt baust du ganz einen ekligen huren Sprung mit einer schweren Kurve vorne dran, dann kannst du nicht schlafen, oder? Dann kannst du als Trainer schon nicht mehr schlafen.
Aber dann hast du den Job verfehlt.
Ja, genau. Das wollte ich jetzt sagen. Ja. Wenn du nicht bereit bist, die Situation halt, das rauszukitzeln und die halt einfach ein bisschen dran führen und schon im Training halt eine schlaflose Nacht haben, dann ist das Neuland, was im Winter kommt. Ich will es nicht sagen, die haben nicht Angst, die haben Respekt zu Rosini.
Ja, das ist auch richtig. Jemand, der die Springerei im Griff hat, ist Lindsay Vonn. Jetzt wieder in Mol d'Isère. Hat zwar nicht gewonnen, aber wieder zweimal auf dem Podest. Zweimal Dritte gewesen. Ich muss dir aber schon sagen, ich habe ja nach diesen kritischen Stimmen von sehr namhaften Leuten im letzten Winter bin ich ein bisschen googeln, was die jetzt so sagen. Ich habe natürlich vor allem Markus Wasmeier gesucht, der gesagt hat, was die Lindsay Vonn macht, was sie das Comeback hat angekündigt hat. Das ist Verarschung, weil man kann nicht mit einer Vollprothese zurück in den Abfahrtszirkus kommen. Das funktioniert nicht. Jetzt hat sich herausgestellt, die Lindsay Vonn hat nicht eine Vollprothese, sondern nur eine halbe. Und dann muss ich natürlich sagen, die Lindsay Vonn hat uns alle ein bisschen angelogen. Sie hat uns alle verarscht. Sie hat etwas Gröbers vorgaukelt, oder?
Ich würde sagen, wie ich, ich habe gehört, dass Lindsay Vonn das Knie kaputt hat und sie hat ein Kunstknie. Ja. Aber ich bin natürlich nicht so weit gegangen und gesagt, wie viel Prozent von dem Knie ist denn noch echt oder wie viel ist Prothese und so. Und niemand, auch du kannst es sehr wahrscheinlich nicht beweisen oder sagen, ob es das eine Vollprothese ist oder eine halbe oder eine 60% Prothese. Was ändert das am Ganzen? Oder?
Also ja, eine Operationssaal war, wo sie das gemacht haben. Bin ich dabei gewesen, habe das gesehen.
Das nicht mehr, ja, das glaube ich, das ja, ist sicher ja gefilmt worden. Ja. Also, sie ist dann so gut, dass ja dann das auch noch kommt.
Tot sicher, oder? Das,
ja,
das wird irgendwann ja das noch auf Instagram kommen.
Ja, genau. Sind wir ein bisschen menschlich mit allem zusammen? Jawohl, es wäre ja richtig gewesen, wenn man ganz klar kommuniziert hätte, hört, das und das habe ich so und so gemacht. Vollprothese, weiss auch nicht, ob sie das selber ins Maul genommen hat oder ob wir das einfach so interpretiert haben. Das weiß ich nicht. Lassen wir das sein. Dass wir alle positiv überrascht sind, dass das alles so geht, ist für mich jetzt nicht der Hauptgrund ihres Knie oder ihre Operation oder ihre Verletzung, die sie hatte, sondern das ist die 5 Jahre Pause, der Fortschritt, den der Skisport anscheinend hätte sollen machen, hat er nicht gemacht, das kann man ja in Frage stellen. Mhm. Und dann der physische Zustand von der Lindsay Vonn, physisch und psychisch. Ich meine, sie war sehr wahrscheinlich noch nie so fit gewesen. Mhm. Also fit in einer anderen Art und Weise fit. Sie hat vorher auch Kraft gehabt und hat vorher auch Gewicht gehabt, aber jetzt ist das von der Qualität viel, viel besser. Denn vor allem ihre Einstellung zu dem Rennsport. Und ich habe ja auch zu denen gehört, die gesagt haben, hey, pass auf, Lindsay, es gefällt mir nicht, was du machst. Ja. Weil ich Angst hatte, dass sie mit der gleichen Fahrweise, mit der gleichen Einstellung, wie sie in den letzten Rennen, die sie noch in der ersten Karriere hatte, das brutal klopfen könnte. Und das hat mir leid. Das passiert aber nicht. Und das ist ein unheimlicher reifer Prozess, den sie durchgemacht hat.
Da gebe ich dir recht.
Auch wie sie jetzt zum Beispiel fährt, gell?
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie mit Ach und Krach das Val d'Isère hat wollen gewinnen, sondern sie ist so, sie denkt so weit voraus.
Die ist schon in Cortina.
Ja. Kann er das sagen? Ja. Und die tut jeden Trainingslauf, jedes Rennen, tut sie auf Cortina abstimmen und schaut, wie viel braucht es und so.
In Cortina, wo sie am Ende von ihrer ersten Karriere regelmässig im Fangzaun gelandet ist.
Ja, das sind die Beispiele, die ich eigentlich gemeint habe, ja, oder?
Genau. Zum Abschluss, bevor wir unter den Weihnachtsbaum gehen, wollte ich von dir gleich noch eine klare Antwort. Ist jetzt das Werbung für einen Frauen-Skisport, dass die Lindsay Vonn mit über 40 wieder ganz an der Spitze ist? Oder ist es der Offenbarungseid? Ist es Bankrotterklärung?
Bei der Werbung, das weiss man ja. Man weiss nie, was die 50% gut sind, was die 50% nicht nützen. Mhm. Ich würde sagen, es ist eine grandiose Geschichte.
Mhm.
Eine grandiose Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen. Ich meine, das Resultat, der Werdegang von der Lindsay Vonn, der ist nicht nur in unserer Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern sondern er ist weltweit.
Mit bald 10 Millionen Einwohnern. Was für eine Zeit.
Natürlich nicht darüber diskutieren.
Nein,
okay, gut.
Diskutieren wir.
Ich weiss nicht mal, wie viel wir sind.
Genau.
Aber wir reden von einer Weltbewegung, oftmals. Also, ich meine, man wird. Amerika ist wie viel mal grösser. Für den Skirennsport ist es absolut positiv. Über Bücher müssen die Aktiven, wo jetzt da sind. Und es wird ähnlich wie im Mannenrennsport, wird es auch da sein. Da haben wir ein Aushängeschild, die tut man studieren, die tut man analysieren und man tut sich fragen, was müssen wir machen, damit wir möglichst nah an das ankommen. Schlagen können sie sich nachher nicht mehr, weil sie wird dann irgendwann aufhören. Sobald sie so weit sind, haben sie den Messer nicht mehr, oder? Also den Gradmesser. Aber man weiss, sehr wahrscheinlich auch, sagen wir, im konditionellen Bereich oder vor allem im technischen Bereich alles zusammen, weiss man schon, wohin es geht, was man muss machen
muss. Wo ist die Grenze, alterstechnisch? Glaubst du, dass wir irgendwann einmal aufgrund von der Medizin, die ja immer besser wird, haben wir irgendwann einmal einen 50-jährigen Weltcup-Sieger?
Oder ja, wie alt ist Lindsay? 41, oder?
41, ja.
Die könnte jetzt noch 5 Jahre Pause machen.
Olympische Spiele in der Schweiz.
4 Jahre Pause oder 8 Jahre Pause. Und ja. Dann Lass, bei solchen Sachen würde ich jetzt nie, ich würde mich nie wagen zu sagen, nein, das ist nicht möglich. Mhm. Was ich wagen zu behaupten, ist im Slalom, im Riesenslalom nicht möglich.
Ja, aber im Speed, aber im
Speed kann das so etwas sein.
Ja.
Muss halt der 50-Jährige auf einmal eine Latte am Fuß haben, wo die anderen nicht haben. Mhm. Muss etwas haben, wo andere nicht haben. Mhm. Er muss, ich rede immer wieder von dieser Wolke, die kommt oder nicht kommt. Mhm. Ich meine, in St. Moritz, bei Sonnenskifahren, also alle haben Wolken über dem Himmel, mhm, und dann macht es oft mal waff und dann kommt die Sonne führen. Mhm. Dann bist du 2 Sekunden schneller als alle anderen. Mhm. Ob du 50 bist oder 40. Also theoretisch ist es möglich.
Mhm. Und es könnte ja sein, dass die Halbprothese, da gibt es ja immer wieder, oder, Leute, die sagen, das ist ja voll selbstverdient sein wollen.
Ja, ich muss es selber probieren, aber ich hoffe nicht.
Du hast ja einen Kollegen, oder, der besser klettert, seit dass er ein künstliches Knie hat als vorher.
Wo mindestens so gut, was heisst eins, beide Knie miteinander hat er gemacht. Also, Rübi Wösch, mein Fotograf.
Der beste Bergfotograf.
Ja, genau. Ja. Er klettert gerade so gut, wie er vorher geklettert ist. Aber besser Skifahrt würde mich jetzt nicht aufoktroyieren. Aber er kommt überall runter.
Mhm. Wie viel ist Weihnachten?
Oh, ganz traditionell.
Die vorhin gehört einspielen mit der Handorgel.
Ja, ganz traditionell. Ich spiele das ganze Jahr keine Handorgel. Aber ich kann Stille Nacht, Heilige Nacht, ihr Kinderlein kommt und Tannenbaum. Und dann kann ich noch 1, 2 von den Bossbuben von Grindelwald.
Das Träumli. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Ja, genau. Das ist Bossbuch.
Oder die Lumpensammler, ich weiß auch nicht, wie der Titel heisst. Auf jeden Fall schöne Liedli. Und bei uns ist es wirklich traditionell. Am 6. müssen alle verschwinden. Dann kommt das Christkindli mit dem Paket, leitet das unter den Christbaum, dann können sie führen kommen. Und dann bin ich dort als Solist, der Stille Nacht, Heilige Nacht spielt. Und dann singt die ganze Familie mit 3 Stimmen, 4 Stimmen, gewaltig. Emotional, fantastisch.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das ein Geschenk ist für deine Familienmitglieder.
Doch, du würdest staunen. Ich habe Stille Nacht, Heilige Nacht in 3 Stunden gelernt.
Okay.
Dann dort auspackt daheim. In 3 Stunden habe ich Stille Nacht, Heilige Nacht 2 Stimmen können spielen.
Mari, bringst du schnell die Handorgel, dass er das belecken kann? Mari ist nicht
da. Das ist ganz lang.
Also, du spielst uns nachher aufs neue Jahr, oder? Kannst du aufs neue Jahr, oder? Hast du einen drauf, oder?
Genau. Ja, aber das passt nicht zu Weihnachten.
Nein, also, wir machen ja wahrscheinlich noch Podcast vor dem neuen Jahr.
Und dann willst du also Handorgel spielen?
Ja. Einer von den Bossbuben. Ich bin der Bergführer aus dem Berner Oberland.
Den muss ich lernen, den kann ich noch. Ja, den kann ich lernen.
Also,
okay.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr wahrscheinlich im nächsten Podcast seht ihr Bernhard Russi Handorgel spielen. Das ist jetzt wirklich unter Druck. Also, bleibt uns nur noch schöne Weihnachten zu wünschen euch. Geniessen es. Ade miteinander.